Deutschlandradio Kultur. Kakadu. Infotag.
Mit Paulus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Kakadu-Woche. Und zwar nicht zu irgendeiner Kakadu-Woche, nee, Weihnachtswoche. Samstag ist schon Heiligabend. Wie schnell das geht, oder? Wahnsinn. Und ich muss noch so viel besorgen, hab längst noch nicht alles, was ich brauche. Es ist stressig, so eine letzte Woche vor Weihnachten, aber auch schön. Denn ich freue mich auf Weihnachten, auf die Geschenke, das leckere Essen, die freien Tage und sogar ein bisschen auf den Stress jetzt, den man davor hat. Der gehört einfach dazu. Vorfreude. Warum wir die haben und warum wir manchmal richtig aufgeregt sind, wenn wir uns auf etwas total freuen, das hören wir gleich hier im Kakadu. Außerdem feiern wir den Geburtstag von diesem Lied hier. O du Fröhliche, ja, kennt ihr natürlich, eines der bekanntesten deutschen Weihnachtslieder, 200 Jahre alt und es steckt eine schöne Geschichte hinter diesem Lied. Welche, das hört ihr gleich. Vorher aber kümmern wir uns noch um eine Frau, ohne die es Weihnachten gar nicht gäbe, um Maria, die Mama von Jesus. Eine der berühmtesten Frauen der Welt und keine Frau wurde so oft gemalt. Die Kinderkunstexperten schauen sich gleich für uns ganz viele Marienbilder und Marienstatuen an. Und dann gibt's natürlich noch einen Adventskalender, klar, und Musik. Hier ist Namika mit der deutschen Version eines bekannten amerikanischen Weihnachtsliedes. 70 Jahre ist der Song alt. Es geht um Rudolf, das Rentier mit der roten Nase. Namika singt das Lied für die CD Giraffenaffen 4 auf Deutsch. Hier ist Rudolf, das kleine Rentier. Namika mit Rudolf, dem kleinen Rentier, der Kakadu hier auf Deutschlandradio Kultur. Am Tag vor Heiligabend. Mal so eine Frage. Am Tag davor, also am 23.12. Könnt ihr da gut schlafen? Doofe Frage, oder? Wer kann da schon gut schlafen? Ich bin aufgeregt, wenn ich am 23.12. ins Bett gehe, seitdem ich denken kann. Ihr auch? Oder seid ihr vielleicht jetzt schon aufgeregt? Kribbelt es bei euch schon so richtig, wenn ihr an Weihnachten denkt, an den Tannenbaum, die Geschenke und alles, was dazugehört? Ja, das ist Vorfreude, gehört dazu. Aber warum haben wir die? Gerd Michalek erklärt uns, warum wir aufgeregt sind vor besonderen Ereignissen, vor Weihnachten, vorm Urlaub zum Beispiel oder einem Geburtstag.
Wir haben erfahren, dass man heute vor ein paar Jahren den Zeitpunkt günstig fand und dich kurzerhand entband. Seitdem bist du auf der Welt, schön, dass es dir hier gefällt. Alles Gute zum Geburtstag.
So, Vorfreude würde mir jetzt speziell anfallen, hat der Geburtstag natürlich. Also in der Vorfreude überlegt man sich halt schon, was da so passiert und wie das halt wird und ist halt auch total aufgeregt und man malt sich halt das alles so aus dem Kopf aus, was halt so passieren wird.
Florentine denkt an tolle Geburtstagsgeschenke, super Stimmung, alle Freunde sind da. Kurz bevor Jonas aus dem Startblock sprintet, weit springt und den Ball wirft, kribbelt es bei ihm richtig im Bauch.
Ich bin immer viel aufgeregter, also, wenn ich mich zum Beispiel auf einen Wettkampf freue oder so, der dann nur eben nur einmal im Jahr ist, dann freut man sich eben viel länger darauf, als wenn man normale Freude, also wenn man beim Wettkampf jetzt ist.
Valerie fährt mit ihrer Freundin Florentine öfters in den Freizeitpark und hat ihren Spaß, sagen wir meistens.
Wenn man jetzt in einen Freizeitpark fährt, ne, und man das erfährt, dann denkt man sich die ganze Zeit, oh ja, ich werde das machen. Und man freut sich halt eben total darauf, malt sich alles aus, von also im Kopf, ne, und denkt, so wird das geschehen und halt eben bei Nachfreude ist das. Ja, also da weiß man dann schon, was passiert ist und kann dann nochmal daran zurückdenken.
Leuchtet ein, die Freude vor dem Karussellfahren ist oft anders als die danach. Wer auf der Berg- und Talbahn durchgeschüttelt wird oder beim Autoscooter andere Fahrzeuge rammt, bekommt schon mal Bauchweh oder Schwindelgefühle. Und was sagen Kinder auf dem Rummelplatz? Ich treffe Gloria direkt neben der Achterbahn.
Wenn ich immer höre, dass Kirmes ist, kriege ich immer so ein Kribbeln und dann nehme ich mir immer vor, auf überall drauf zu gehen. Aber dann, wenn ich hier bin, dann ist das gar nicht mehr so was Besonderes, weil ich ja halt schon das erlebt habe.
Enttäuscht oder gelangweilt ist Gloria eigentlich nie. Doch was stört sie?
Also diese Angst, jetzt runterzufallen. Weil vorher denkt man nicht, dann denkt man so, nein, ich schaff das, ich packe das. Wenn du dann drauf bist, kriegst du voll Angst, schreist, kriegst Panik.
Panik auf dem Fußballplatz ist jedenfalls nicht angesagt. Da spielt gerade die C-Jugend vom SV Altenberg. Mittendrin ist Clemens und wirbelt durch den Strafraum.
Beim Fußball freue ich mich immer besonders drauf. Das ist mehr als nach dem Spiel, weil dann habe ich immer mehr Adrenalin und kann mich besser konzentrieren auf das Spiel und habe mehr Vorfreude darauf als nach dem Spiel.
Clemens spürt vor dem Spiel das Stresshormon Adrenalin. Das bringt ihn auf Trab. Und nach dem Spiel? Dann ist entschieden, ob es geklappt hat mit dem Tor, ob es ein Sieg oder eine Niederlage wurde. Das Kribbeln im Bauch ist weg.
Also man sagt ja, Vorfreude ist so die schönste Freude und ich finde, das stimmt auch wirklich, weil meistens ist die Situation, wenn sie dann da ist, auf die man sich gefreut hat, vielleicht gar nicht so, wie man sie sich vorgestellt hat.
Ich glaube, es ist halt so Vorfreude, da kann man auch manchmal so ein bisschen zu viel übertreiben, was dann halt so alles Gutes passiert, weil man denkt halt gar nicht daran, ob auch was Schlechtes passiert.
Stimmt. Vorfreude kann ab und zu auch heftig enttäuscht werden. Egal, ob man sich auf ein Fußballspiel, Leichtathletik-Sportfest, einen Geburtstag oder andere Feten gefreut hat. Sophie hat es kürzlich erlebt.
Ein Mädchen aus unserer alten Schule, die ist halt umgezogen und dann wollten wir eine Abschiedsfeier machen. Und dann haben wir uns aber eigentlich fast nur gestritten und das war nicht so schön. Und ja, das war halt...
Aber schlechte Laune kriegen, weil ein Sportfest nicht so toll läuft, deswegen lässt sich Jonas die Stimmung nicht vermiesen.
Und dann freut man sich schon wieder direkt auf den nächsten Wettkampf, weil man es dann da besser machen kann.
Gerd Michalik war das über Vorfreude. Jep, in 5 Tagen ist Heiligabend und da darf man schon mal kribbelig werden. Aufregend. Übrigens, wir feiern ja Weihnachten, weil da Jesus geboren wurde. Klar, das wissen wir alle. Und ganz egal, ob jetzt Christen oder nicht, wir kennen die Geschichte von Josef und Maria, die im Stall unterkommen, um das Baby zu kriegen. Gottes Sohn, Jesus. Jesus ist ganz sicher der meistgemalte Mann der Welt. In jeder Kirche hängen Bilder und Statuen von ihm und nicht nur da. Die meistgemalte Frau allerdings ist seine Mutter. Maria wird von vielen Christen verehrt und viele tausende Künstler haben sie schon gemalt in den letzten 2000 Jahren. Bildhauer haben sie in Statuen verewigt. Die Kakadu-Kinderkunstexperten sind zusammen mit Reporterin Ilka Lorenzen und mit der Kunsthistorikerin Veronika Graf 1 Tag lang durch das Berliner Bode-Museum gelaufen. Dort gibt es nämlich unzählige Marienstatuen und Bilder zu entdecken.
Ich gehe nur an Weihnachten in die Kirche, aber trotzdem glaube ich an Gott.
Und Maria ist seine Frau, weil er hat Maria ja ein Kind in den Bauch gemacht.
Ihr habt völlig recht. Also, Maria ist die Mutter von Jesus und Gott ist der Vater von Jesus. Aber Maria ist nicht die Frau von Gott. Maria ist die Frau von Josef. Das heißt, Maria ist mit Josef verheiratet, kriegt aber ein Kind von einem anderen. Und da ist das Problem tatsächlich. Und das ist ein super gutes Stichwort, ein Übergang zu unserer ersten Skulptur. Und da gehen wir jetzt mal hin. Kommt mal mit.
Es gibt viele verschiedene Arten, wie man Maria darstellen kann. Als junge Frau, als Mutter mit dem Jesuskind im Arm, als Trauernde, als Königin, als Heilige oder Göttin, manchmal auch als Sterbende. Die erste große Holzskulptur von Maria, die wir uns angesehen haben, Maria aus der Verkündigungsszene von 1420, sieht aus wie eine ganz normale junge Frau. Aber sie hat eine ganz besondere S-förmige Körperhaltung und macht eine ganz bestimmte Geste.
Was meint ihr? Ist das Maria?
Ja, aber als sie noch nicht schwanger war. Ja.
Also irgendwie stelle ich mir Maria auch immer mit rotem Kleid vor, aber auch mit einem blauen Tuch in den Haaren so.
Und dann hat sie so ganz rote Wangen und ganz goldene Haare.
Maria hat ihre Hand oben, mit der anderen hält sie das Buch.
Sie ist irgendwie erschrocken.
Völlig richtig. Maria ist erschrocken. Sie neigt sich zurück, denn, und da kommen wir in diese Geschichte, die Verkündigung, Maria bekommt Besuch und plötzlich steht vor ihr ein Engel.
Der sagt zu ihr, hallo Maria. Du kriegst ein Kind.
Ave Maria, gegrüßt seist du Maria, voll der Gnade, ja, gratia plena, du bist schwanger.
Für mich guckt sie irgendwie überrascht, aber jetzt nicht so richtig positiv überrascht, sondern mehr so ein bisschen, Hilfe, was ist das?
Es war ja bestimmt auch ein ziemlicher Schock für die junge Maria. Einem Engel steht man ja nicht alle Tage gegenüber. Und ein Kind zu bekommen von Gott? Wahnsinn! Und damit hat alles begonnen. Maria war schwanger und bekam Jesus. Seither ist sie die berühmteste Mutter der Welt. Es gibt viele Namen für sie und sie ist eigentlich unverkennbar.
Mutter Jesus.
Madonna.
Manche sagen Jungfrau Maria, für manche ist sie auch die Himmelskönigin. Und tatsächlich ist sie meistens an diesem blauen Kleid oder blauen Mantel zu erkennen, das hast du gesagt.
Genau. Blau war schon immer eine schwer zu beschaffende und daher auch sehr wertvolle Farbe. Die Kostbarkeit des Blautons mag ein Grund dafür sein, dass Künstler diese Farbe bei der Darstellung des Marienmantels so oft eingesetzt haben, auch um ihre Nähe zum Himmel und die Einzigartigkeit der Muttergottes zu unterstreichen. Als nächstes haben wir uns die Dangolzheimer Madonna angesehen. Sie hat keinen blauen Mantel. Tatsächlich sagt man aber, sie sei die großartigste Madonna des Spätmittelalters, was an ihrer ganz besonders aufwendig herausgearbeiteten Schönheit liegt.
Sie hat Jesus auf dem Arm, sie hat lange, gelockte, braune Haare. Die sehen irgendwie unecht aus, finde ich, die Locken. Und zwar total.
Also ich glaube, das liegt auch daran, dass es aus Holz geschnitzt ist. Das sieht man nämlich hier. Ich glaube, das liegt daran, dass es aus Holz geschnitten ist.
Also die Künstler, für die war Maria eine ganz besondere Frau. Vielleicht die besonderste Frau, die es gibt. Deswegen, er hat sie so wunderbar gemacht, wie er es konnte. Und er hat gesagt, solche eine Frau, die hat auch außergewöhnliche Locken.
Und dann gibt es natürlich auch noch die sogenannte Schutzmantel-Maria.
Die Maria, die sieht aus, als würde sie ganz viele Menschen schützen und alle beehren sie. Und sie schützt die mit ihrem Umhang.
Also erstens, sie hat viel schönere Haare als die andere.
Also sie hat ein goldenes Kleid an und so einen blauen Umhang und irgendwie sieht das auch so ein bisschen aus wie Schneewittchen mit den 7 Zwergen, nur dass es hier 10 sind.
Maria wird nicht umsonst auch heute noch überall auf der Welt verehrt. Die Kinderkunstexperten haben einiges über sie herausgefunden.
Sie ist mütterlich und liebevoll.
Sie nimmt große Verantwortung auf.
Ich glaube, sie ist höflich und hilfsbereit.
Sie ist immer ehrlich, also sie lügt nie.
Und vielleicht hat Gott sich deshalb gedacht, diese Frau soll mein Kind kriegen.
Vielleicht war er ja auch in sie verliebt, weil sie so hübsch war.
Glaube ich nicht. Ich glaube, sie ist auch schon gläubig.
Ja.
Weil ich glaube, sonst wäre dieser Engel nie erschienen, der ihr gesagt hat, dass sie ein Baby von Gott kriegt.
Ilka Lorenzen war mit den Kakadu-Kinder-Kunstexperten im Bode-Museum in Berlin. Ja, und wer macht denn da so komische Geräusche? Was soll denn das? Sag mal, wer bist denn du?
Hallo, ich bin das Bo. Aber ihr könnt mich alle...
Das Bo mit Quatsch machen und schlapp lachen. Sagt mal, welche Weihnachtslieder kennt ihr eigentlich? Also, O Tannenbaum, das ist meistens so das Erste, was man kennt, ne, was einem einfällt. Dann in der Weihnachtsbäckerei ist auch noch ein beliebtes. Und irgendwann kommt dann auf jeden Fall O du Fröhliche. Dieses Lied wurde heute vor 200 Jahren veröffentlicht, also 1816. Und weil es damals noch keine CDs gab, keine Schallplatten, hieß veröffentlichen noch, dass die Noten zu dem Lied gedruckt wurden. Annette Bäsler stellt euch jetzt das Lied und den Dichter davon vor. Daniel Falk heißt er und er hat sich um Kinder gekümmert, denen es 1816 wirklich nicht gut ging.
Schon als kleiner Junge hatte ich meine Eltern verloren und kam in ein Waisenhaus in der Nähe von London. Wir mussten 14 Stunden täglich arbeiten und im ganzen Jahr gab es für uns nur einen einzigen Ruhetag. Das war der Weihnachtstag. Dann bekam jeder Junge eine Apfelsine zum Christfest. Das war alles, keine Süßigkeiten, kein Spielzeug. Aber auch diese eine Apfelsine bekam nur derjenige, der sich im Laufe des Jahres nichts hatte zu Schulden kommen lassen und immer folgsam war.
Ich würde abhauen. Jeden Tag einmal. Ich würde alles tun, um abzuhauen.
Ein freundlicher, fröhlicher Ort waren Waisenhäuser damals nicht für die Mädchen und Jungen, die ohne Eltern durchs Leben kommen mussten. Doch oft ihre einzige Rettung vor dem Verhungern.
Während die anderen Jungen am Waisenvater vorbeischritten und jeder seine Apfelsine in Empfang nahm, musste ich in einer Zimmerecke stehen und zusehen. Das war meine Strafe dafür, dass ich eines Tages im Sommer hatte aus dem Waisenhaus weglaufen wollen.
Weimar, ein eigentlich friedliches Städtchen in Thüringen. Vor 200 Jahren regiert hier ein Herzog. Er lädt Künstler und Gelehrte in seine Stadt ein. Einer von ihnen ist Johannes Daniel Falk. Ein schlauer Kopf, der ursprünglich mal Pfarrer werden will, dann aber als Buchautor sein Geld verdient.
Diese Schriftstellerei ist doch eine recht lumpige Sache. Das Geld reicht kaum, um meine 7 Kinder durchzubringen.
Doch bald haben Johannes Falk und die Einwohner Weimars ganz andere Sorgen. Der Krieg bricht über das Städtchen herein. Flüchtlingsfamilien strömen herbei, Verwundete müssen versorgt werden, die siegreichen Soldaten aus Frankreich kommen zu Zehntausenden und wollen die Stadt plündern. Und dann geht auch noch eine Seuche durchs Land. 4 Kinder des Ehepaars Falk sterben innerhalb kurzer Zeit. Der Vater schwebt selbst zwischen Leben und Tod. Eine schreckliche Zeit der Trauer und des Elends. Und doch bringt sie die Wende im Leben des Johannes Falk.
Gott hat mir meine Kinder genommen, damit ich mich den Verlorenen und Heimatlosen zuwende.
Bald ist ein altes, verfallenes Haus umgebaut. Spenden sind gesammelt und die ersten Waisenkinder ziehen ein. Johannes Daniel Falk betreut dort mehr als 500 Kinder, die er meist verwahrlost von der Straße holt. Straßenkinder, denen Krieg und Krankheit die Eltern genommen haben. Und er lässt sie dort nicht schuften, wie sonst in Waisenhäusern üblich, sondern sorgt für Bildung, Unterricht und Ausbildungsplätze. Einem Freund schreibt er über diese Zeit:
Könnten Sie uns sehen, Sie würden sich freuen und Gott preisen. Die Liebe trägt den Sieg davon.
Als frommer Mann feiert Johannes Falk natürlich auch das christliche Weihnachtsfest mit allen Waisenkindern. Aus Geldmangel zwar ohne Geschenkeberge und Süßigkeiten satt, aber er dichtet für sie dieses Lied. Genau 200 Jahre ist das nun her und heute ist O du Fröhliche mit etwas verändertem Text eines unserer bekanntesten Weihnachtslieder.
Daniel Falk hat das Lied O du Fröhliche für seine Waisenkinder gedichtet. 200 Jahre ist das jetzt her. Und wo wir gerade beim Dichten sind, ne? Tiger und Kakadu, die können das auch.
Ja, aber jetzt wir.
Ja. Kakadus.
Und Tigers.
Großartiger Adventskalender. Türchen auf.
Vogel.
Ja.
Komm mal. Ich bin fertig. Ich bin fertig mit meinem Weihnachtsgedicht. Und ohne falsche Bescheidenheit kann ich sagen, es ist das Beste, was ich jemals geschrieben habe.
Boah.
Und du darfst es zuerst hören.
Dankeschön, ja. Das ist ja toll. Ich fühle mich geehrt.
Hör gut zu. Draußen fällt Schnee in dicken Flocken. Drinnen ist Tiger mächtig am Rocken. Denn jeden Moment kommt der Weihnachtsmann rein und dann soll alles fertig sein. Während Athena in der Küche gart, putzt Kakadu noch schnell das Bad. Als plötzlich eben sich's versieht, der Weihnachtsbaum in Flammen stieht, doch Tiger keine Sorge naht, mit einer Flasche stolpert Rat und wieder einmal ungebettet hat Tiger Weihnachten gerettet. Und? Was sagst du?
Stolperdraht?
Ja, es stimmt schon. An der Stelle ist es etwas abstrakt. Aber sonst?
Tiger, du hast absolut recht. Das ist das beste Weihnachtsgedicht, das du jemals geschrieben hast.
Ach, danke.
Die anderen waren noch viel bescheuerter.
Und das war's auch schon vom Kakadu. Morgen Medientag. Wir haben einen Spieltipp für euch dann und wir stellen euch den neuen Kinofilm Vajana vor. Hier auf Deutschlandradio Kultur folgt gleich die Tonart mit Andreas Müller. Ich bin Paulus und zum Schluss verteilt die Band Erdmöbel noch so ein bisschen Lametta, damit's glitzert. Habt einen schönen Tag. Tschüss.